Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Hallo liebe Filmfressen-Crew, liebe Filmfressen-Freunde und hallo Peter, wie geht's dir?
Hallo Manu, mir geht es wunderprächtig. Wie geht es dir?
Das freut mich. Mir geht's so lala. Eigentlich ganz gut, aber ich bin ein bisschen gestresst wegen Umzug und noch so ganz vielen anderen tausend Kleinigkeiten.
Ja, steckt viel drin, ne?
Okay, aber wir haben heute ein Thema vorbereitet, beziehungsweise das hat der Martin Kolasser sich gewünscht. Schöne Grüße an der Stelle. Es geht um das Kinoerlebnis. Wie ist es denn heutzutage im Kino? Lohnt sich das noch? Sind so Leute wie wir schon total verblendet, weil wir immer auf Filmfestivals gehen oder Pressevorstellungen besuchen und regulären Kinobetrieb vielleicht nur noch vom Hörensagen kennen? Das ist das Thema dieser Sendung. Aber zuvor besprechen wir, was wir gesehen haben. Und da können wir auch mal ein bisschen über unsere Kinoerlebnisse zuletzt berichten. Peter, was hast du geschaut?
Ich habe tatsächlich auch mal wieder ein paar Filme im Kino geschaut. Nicht nur beruflich, da ich ja als Kinobetreiber unter anderem das Frühstückskino mal wieder in diesem Monat geleitet habe. Da haben wir Alita Battle Angel gezeigt um 6 Uhr morgens. Mit Kaffee und Donuts.
Und dann musst du den Film gucken.
Ich muss den Film nicht schauen, aber ich werde dafür bezahlt. Da kann ich schlecht Nein sagen.
Das kann ich gut verstehen.
Bevor ich diesen Film geschaut habe, ich habe einen Kollegen, der das von nun an leiten darf, eingeladen, bei mir zu übernachten, weil er auch aus der Großstadt Köln kommt und wie halt um 4 Uhr morgens anfangen zu arbeiten. Dann habe ich ihn eingeladen, bei mir bzw. bei uns hier zu übernachten, dass die Anreise nicht ganz so lang ist. Und dann haben wir uns tatsächlich mal ein konkurrierendes Kino angeschaut in Bonn. Da haben wir das Woki einmal besucht, weil er auch dieses Kino nur vom Hörensagen kannte und noch nie in einem der Säle war.
Die echten Bonner kennen natürlich das Woki.
Ja, natürlich, klar. Dafür darf ich jetzt aber natürlich auch keine große Werbung machen. Aber ich war jetzt auch schon auf jeden Fall schon im zweistelligen Bereich, nicht mehr in diesem kleinen, netten Kino. Das war zu Sneak-Zeiten damals noch ein beliebtes Kino, Anreisekino. Aber ja, auf jeden Fall haben wir uns entschieden, Ralf Breaks the Internet zu gucken. Im Deutschen Chaos im Internet. Das ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Walt Disney Animation Studio Films Ralf Reicht, beziehungsweise Wreck-It Ralph.
Ja, Wreck-It Ralph hat mir sehr gut gefallen. Ich habe den damals gesehen und finde es schon einen ziemlich guten animierten Beitrag.
Vor allem aber auch, weil du dich da, glaube ich, auch ziemlich mit so ein bisschen wiederfinden kannst, beziehungsweise so ein bisschen identifizieren kannst. Es geht ja viel um Computerspiele.
Ja, genau, weil vor allem im ersten Teil sehr viel Retro-Gaming dabei war, so Spielhallen, Automaten, Nintendo-Figuren und solche Sachen. Ja. Aber auch so modernere Spiele. Finde ich mich schon wieder. Bin jetzt nicht der größte Zocker, aber gerade wenn es so um den Retro-Bereich geht, Super Nintendo, Nintendo und so ein paar Hallenklassiker, da bin ich schon dabei.
Da muss ich gestehen, kann ich nicht wirklich mitreden. Was Computerspiele angeht, was so diese Generation Gameboy etc. angeht, da habe ich ein bisschen was mitmachen dürfen, aber was so Computerspiele angeht, war ich nach Commodore 64, habe ich da im Prinzip aufgehört mit. Aber der Film, also die Fortsetzung, da geht es nicht nur um Computerspiele oder Automatenspiele, spielt natürlich wieder in diesem Automatenspiele-Center, sag ich mal. Und hier kommt zum ersten Mal das World Wide Web mit ins Spiel. Wir befinden uns ja hier, wie gesagt, in so einer Spielhölle und dort passiert durch ein Missgeschick, geht halt ein Lenkrad von so einem Automaten kaputt. In dem Spiel, in dem Vanellope von Schwedz, eine der Hauptdarstellerinnen, die hier von Sarah Silverman gesprochen wird, geht halt kaputt. Und durch das Installieren eines WLAN-Routers beziehungsweise eines Internet-Routers kann Randale Ralf ins World Wide Web abtauchen, um einen Ersatz für diesen Automaten zu finden, weil das ja das sozusagen die Heimat von Vanellope ist. Ja, und dann begeben die beiden sich halt auf eine sehr spannende, sehr schön animierte Reise ins Internet, wo wir halt sehr viel Schleichwerbung finden in Form von, dass halt sehr bekannte große Unternehmen genannt werden. Natürlich
Technologiekonzerne etwa?
unter anderem, aber vor allem auch soziale Medien,
Aber ist das dann
soziale
schon
Netzwerke.
Schleichwerbung oder ist es nicht einfach direkt platzierte, aggressive Werbung?
Es ist aggressiv, weil es ist halt, das Internet wird halt im Prinzip als eigene Welt dargestellt. Und das erste Mal, wenn sie halt in diese Welt reinkommen, dann siehst du halt in jedem Bild fünf, sechs Konzernnamen, sag ich mal. Ein paar sind
Du
dazu
traust dich jetzt nicht zu
erfunden.
sagen, ne? Facebook, Google, sowas halt, ne?
Ja,
YouTube.
richtig. Richtig. Aber das wichtigste Unternehmen ist hier natürlich eBay, weil dieses Lenkrad sehr vintage ist, sehr alt ist und es gibt halt so gesehen keins mehr. Es wird halt nur eins bei eBay angeboten und die versuchen halt, dieses Lenkrad dort zu ersteigern. Da sie das Prinzip von eBay nicht verstehen, allerdings auch die Macher des Films nicht wirklich, denn was das Bieten angeht, haben sie da einen eklatanten Fehler eingebaut beziehungsweise gemacht. Auf jeden Fall ersteigern sie halt dieses Lenkrad zu einer nicht allzu erschwinglichen Summe von 27.000 Dollar. Und die müssen halt jetzt versuchen, diese 27.000 Dollar zu erwerben, zu erwirtschaften, um dieses Lenkrad kaufen zu können.
Okay, das klingt erstmal super langweilig, muss ich sagen. Also, dass die einfach da so ein Gimmick, so ein Zubehörteil kaufen müssen und bei eBay ersteigern. Also, wenn ich was bei eBay ersteigern will, das klingt nicht so nach Filmmaterial, so als wenn das irgendwie spannend wäre. Die wichtigste Frage ist doch, ist der so gut wie der erste? Ist der so spaßig? Ist er so unterhaltsam?
Ich kann sagen, dass er sehr spaßig ist. Ich kann sagen, dass er sehr unterhaltsam ist. Ich kann sagen, dass die Animation wieder hervorragend ist. Ich kann nur leider keinen Vergleich mit dem Original, also mit dem ersten Teil herstellen, da ich den leider nicht hier sehen habe.
Okay, schade.
Der deckt tatsächlich eine verdammt große Zielgruppe ab. Wie gesagt, wir haben den Film zusammen im Wookie geschaut und tatsächlich war nicht ein Kind mit uns drinnen.
Um wie viel Uhr habt ihr denn den
Ja,
gesehen?
okay, wir haben das in einer frühen Abendvorstellung gesehen. Ich glaube
Ja.
um 17 Uhr sowas in der Richtung. Aber da
Okay.
könnte man ja noch erwarten, dass da Familie mit ihren Kindern drin sitzen.
Ja,
Das war
da ist
nicht
die
der
Schule
Fall.
auf jeden Fall schon vorbei, ja.
Richtig, genau. Der hat auf jeden Fall eine sehr gute Prise Humor. Der hat vielseitige Figuren, eine schöne Geschichte. Der ist teilweise auch. Er wird zum Schluss hin, wird er emotional. Da geht es halt so ein bisschen hauptsächlich um Freundschaft. Das ist sehr nett, alles aufgearbeitet. Und er geht halt vor allem sehr witzig mit dem Internet um. Das hat schon eine Menge Spaß gemacht.
Also von dir aus ist das eine absolute Empfehlung oder
Das ist
eine Empfehlung.
eine ziemliche Empfehlung. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, könnte da vielleicht dann im Vergleich kleine Abstriche geben, aber der Film hat tatsächlich von der ersten Minute an hervorragend unterhalten. Und wie gesagt, das Schöne ist halt, dass er im Prinzip alle Altersgruppen anspricht. Und ich glaube auch alle Altersgruppen, ich kann ja jetzt nur für unsere Altersgruppe sprechen, hervorragend unterhält.
Ja, wunderbar. Wie war denn das Kinoerlebnis? Ist das nämlich, da viele sagen ja auch so, ah, Kino ist viel zu teuer, die Tickets sind teuer und das Popcorn und die Getränke sind noch viel teurer, da habe ich gar keinen Spaß dran. Mein Fernseher ist groß zu Hause, ne? Es kommt ja manchmal auch auf die Größe an in dem Zusammenhang. Wie war das Kinoerlebnis?
Also erstens, was die Preise angeht, wir haben da natürlich auch Freikarten gekriegt,
Warum natürlich?
weil wir halt einen sehr schönen Ausweis haben, mit dem wir in den meisten Kinos in Deutschland freien Eintritt erhalten als
Ja,
Kinobetreiber.
das ist nicht so natürlich. Das haben die meisten nämlich nicht.
Ja, aber ich sage ja, als Kinobetreiber ist das gang und gäbe. Also zumindest für Kinobetreiber, die in Multiplexen arbeiten, beziehungsweise die Multiplexe betreiben. Von daher mussten wir im Prinzip nur Geld für Nachos ausgeben. Da haben wir jetzt halt auch mal die Konkurrenz getestet. War nett. Preislich war das echt völlig in Ordnung. Hat auch geschmeckt. Ich glaube, in unserem Haus wird man aber da etwas mehr verwöhnt.
Muss aber auch wahrscheinlich mehr zahlen. Das ist ja so, dass Multiplex-Kinos meistens, was das angeht, teurer sind als kleinere Kinos und vor allem
Genau.
Programmkinos.
Richtig. Ja, weil die großen Kinos ja auch ganz andere Konditionen mit den Verleihern haben, was die Eintrittspreise, sag ich mal, angeht. Also was da abgetreten werden muss. Aber ja, muss ich dir recht geben. Wir haben, das Woki hat ja drei Kinos, wir haben den mittleren Saal, glaube ich, erwischt. Und da war die Leinwand schon sehr süß. Also, sprich, klein. Also, die Leinwand kriege ich zu Hause fast hin. Also, ich würde sagen, so zwei Drittel. Nee, sagen wir mal die Hälfte. Sagen wir mal die Hälfte der Leinwandgröße habe ich zu Hause selbst. Sagen wir mal so, für einen Denis Villeneuve wäre mir die Leinwand tatsächlich zu klein gewesen. Aber für so einen netten kleinen Animationsfilm völlig in Ordnung. Schön war, es war halt eine 17 Uhr Vorstellung, da war nicht allzu voll. Die Leute haben sich tatsächlich benommen.
Ja, ich
Richtig.
kann mich ans Wookie erinnern. Ich war vor 2 Jahren ungefähr, war ich das letzte Mal da. Da war ich in einer Sneak Preview. Leider war das ein in der UV-Sneak Preview. Leider war der Film nicht so ein toller. Und ich kann mich vor allem an ein super Erlebnis erinnern. Da gab es die Peter Jackson Doppelnacht. Das
Okay.
ist aber schon, boah, 15 Jahre, 16, 17 ungefähr. Es war so Anfang 2000er. Da liefen Bad Taste und Braindead. Braindead natürlich in der, ja, deutschen Fassung. Und das war ein Riesenerlebnis, weil da waren alle gut drauf. Es gab noch so eine Verlosung, da konnte man irgendwelche komischen Horrorfiguren und DVDs, glaube ich, gewinnen. Und da war super Stimmung. Alle kannten natürlich die Filme und immer bei den gesetzten Schnitten bei Braindead ist dann auch der Saal in Gelächter ausgebrochen. Das war schon echt super. Ansonsten habe ich im Wookie auch so Filme gesehen wie Oldboy und Melancholia von Lars von Trier habe ich da auch
Oh.
gesehen. Da kann ich mich noch erinnern. Und ich glaube sogar The Convent von Mike Mendez, falls den hier auch jemand kennt, ein sehr schrottiger Film.
Das Interessante ist ja dann in dem Kontext, diese alten Filme, da gehst du ja mit dem Wissen rein, was du dir für Filme anschaust. Du hast den vorher schon gesehen und das ist ja mehr so eine Art Event für viele. Das sind dann Gleichgesinnte. Leute, die sich gemeinschaftlichen Film anschauen. Ich kann mich da noch an so Geschichten erinnern wie Sharknado, den haben wir auch mal im Kino bei uns gezeigt. Wir haben eines der kleineren Kinos komplett vollgekriegt und die Stimmung war echt großartig. Alle haben sich halt natürlich mit Bier vorher und währenddessen verköstigt und da hat die Stimmung auf jeden Fall gestimmt. Und das war auf jeden Fall auch ein Kinoerlebnis.
Sehr schön. Ich habe mir vor kurzem dann auch einen Film angeguckt im Kino. Ich habe mir sehr viele Filme angeguckt, aber als erstes war Alita Battle Angel dran, den du ja auch in dem Wake-up-Kino gesehen hast.
Genau.
Und dann hast du mir quasi als Hausaufgabe aufgegeben oder dein Wunsch war es, bitte lass uns über diesen Film sprechen. Ich bin dem Wunsch nachgekommen und musste dafür leider einiges in Kauf nehmen. Ich musste Kompromisse schließen. Und zwar konnte ich ja nicht im Original sehen und jeder, der mich kennt, weiß, ich gucke so gut wie ausschließlich Originalversionen oder OMU, Original mit Untertiteln. Und es ist für mich meistens kein Vergnügen, Synchronfassungen zu sehen. Ich musste ihn in der Synchronfassung sehen, ich musste ihn in 3D sehen.
Oh.
Naja, dafür in einem meiner Lieblingskinos hier in Köln. Und ich musste ihn nachmittags gucken, weil ich hatte anderweitig einfach keine Zeit. Aber ich habe es gemacht. Und somit war das, wenn du nachmittags reingehst, ne, fühlst du dich so ein bisschen jugendlich. Ich hatte halt den Freitag frei und saß dementsprechend auch mit ein paar Jugendlichen im Kino. Allerdings auch ein paar Ältere oder in meinem Alter, ist ja schon fast ein bisschen älter. Und dann haben wir uns das in 3D reingezogen. Dann lass uns noch mal ein bisschen über den Film sprechen. Also es war halt so ein bisschen so dieses jugendliche Erlebnis. Und das war für den Film vielleicht auch angebracht oder es ist für den Film angebracht, denn Alita Battle Angel habe ich vor allem als etwas nervige Teenie-Schmonzette abgespeichert, mit vielen bunten, bewegten Bildern und halt CGI-Action. Wie ging's dir denn?
Ja, ich meine, das passt ja auch so ein bisschen, weil es ja um zwei Jugendliche geht, im Prinzip.
Ja, bin ich nicht die Zielgruppe?
Da sind wir nicht die Zielgruppe, das ist vollkommen richtig. Ich habe den Film ja tatsächlich, wie wir ja schon mehrfach jetzt erwähnt haben, im Frühstückskino gesehen, das heißt um 6 Uhr morgens, nach 2, 3 Stunden Schlaf. Das heißt, ich war eh schon ein bisschen müde und musste mich stark konzentrieren, um der komplexen Handlung zu folgen. Das war natürlich ironisch gemeint. Da ist halt nicht, also geschichtsmäßig ist der sehr simpel gehalten.
Ich finde allerdings die Geschichte, ja, die ist schon simpel, aber die gegen Ende wirkt die total zerfahren. Ich habe irgendwann den Überblick verloren, warum die eigentlich jetzt die Alita umbringen möchten.
Ja, stimmt.
Da geht es wahrscheinlich hauptsächlich um diesen, ja, wie soll ich sagen, den Energietreiber. Ich will nicht zu viel verraten, ne? Wir wollen ja nicht spoilern, das Thema hatten wir ja schon. Aber das habe ich mir zwischendurch nicht mehr so zusammenreimen können. Da waren so viele angefangene Handlungsstränge, die dann irgendwie in der Luft hingen. Und das hat man irgendwie so ganz faserig am Ende sehr lose zusammengebunden. Das fand ich irgendwie merkwürdig.
Ja, was die Geschichte hergibt, ist sehr wenig. Das, was er bietet, ist im Prinzip stumpfsinnige Action, die ziemlich gut inszeniert ist. Ich hatte, das habe ich auch tatsächlich online des Häufigen gelesen, mich haben tatsächlich die großen Augen von ihr so ein bisschen, ja, nicht unbedingt gestört, aber es war merkwürdig. Also, ich habe da Schwierigkeiten gehabt, der in die Augen zu schauen.
Ja, das war ja eine Sache, die schon nach dem ersten Trailer, als man sie zum ersten Mal gesehen hat, haben viele gesagt, was ist denn mit den Augen los? Und sie haben es für den Film noch ein bisschen angepasst. Also sie sind nicht mehr ganz so extrem wie in den ersten Trailern. Mich hat das zum Beispiel überhaupt nicht gestört. Hat mich auch ein bisschen verwundert, aber ich finde, das hat sich sehr gut eingepflegt in diese ganze Welt. Das fand ich sowieso cool, dieses Worldbuilding. Das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn mir diese Sportart Motorball irgendwie nicht ganz sinnig erschien, aber naja, egal. Du meinst ja Unterhaltung. Das ist auch so ein Thema, Unterhaltung. Ja, klar, es passiert halt 2 Stunden lang was auf dem Bildschirm. Ne? Es sind bunte Bilder, die sich bewegen und wir haben halt Action und schnelle Schnitte, die nicht unübersichtlich sind, das darf man auch nochmal sagen. Das liegt an der Regie von Robert Rodriguez. Aber irgendwie hat mir das insgesamt nicht sonderlich gefallen. Das war schon okay, aber sticht irgendwie nicht aus der Masse heraus.
Der
Das ist mir auch
definitiv
un.
nicht.
Nee, und das Ende war mir dann auch zu sehr, da habe ich irgendwie vermisst, ist das jetzt wirklich ein Ende? Nee, ist es nicht. Es ist offen, aber also es schließt eine kleine Sache ab, lässt aber eine andere offen und das ist so ein bisschen, ja, wenn das jetzt ein gutes Ergebnis einspielt, dann geht's weiter. Aber ansonsten lassen wir es lieber. Das fand ich irgendwie nicht so dolle.
Ja, danach sieht es ja im Moment ja nicht unbedingt direkt aus, aber der Film hat ja so um die 200 Millionen Dollar gekostet.
Ja.
Hat jetzt so um die 140 knapp eingespielt. Also für eine Fortsetzung muss da auf jeden Fall noch was passieren.
Ja, vor allem die 200 Millionen sind ja ohne Promokosten und so weiter gerechnet.
Genau.
Das muss ja auch noch alles dann dazu addieren. Ja, also momentan ist die Rede wohl von einem Flop. Ich denke, mein 12-jähriger Neffe wird den super finden und das ist auch das richtige Publikum. Wenn ich 12, 13, 14, obwohl, bin ich schon ziemlich in den Horrorsektor und Splatter-Sektor abgedriftet, aber
Ja, das passiert heute ja nicht mehr bei der Jugend.
ja, das stimmt. Also vielleicht, ne, wenn ich 10, 11, 12 wäre heutzutage, fände ich den vielleicht auch cool, würde mir das reichen. Wie gesagt, die Ästhetik ist cool, die Optik ist cool, das liegt aber wahrscheinlich auch an der Vorlage. Es ist halt Eye Candy.
Ja, aber ansonsten war der auch eigentlich gut besetzt mit Christoph Waltz und vor allem Jennifer Connelly endlich mal wieder auf der Leinwand zu sehen.
Ja, stimmt. Ja.
Ansonsten haben wir ja hier noch Mahershala Ali, den wir ja kürzlich erst in Green Book bewundern durften.
He is in everything now.
Ja, ist auf jeden Fall ein Downfall, sag ich mal. Also von der Qualität her.
Ja, die Rolle hat von ihm ja auch nichts abverlangt.
Richtig. Oder zum Beispiel Ed Skrein, den ich
Ach ja, stimmt.
eigentlich auch immer mir gerne anschaue. Besonders so in den Bösewichtrollen, sag ich mal.
Ja, wenn er ein Fiesling ist und da stimmt, da ist er eigentlich auch schon der herausragende Fiesling, finde ich.
Ja.
Es gibt ja noch einen ganz Oberfiesling, aber da
Aha.
verraten wir jetzt nicht, wer es ist.
Genau. Das erfährt man ja auch tatsächlich erst sehr, sehr, sehr spät.
Ja, sehr spät wird das aufgelöst. Ja, also von mir aus wirklich keine Empfehlung. Da muss ich nämlich sagen, ich habe da, glaube ich, was habe ich bezahlt? 10 € fürs 3D-Ticket oder noch mehr? 10, 11 Euro. Das ist dann nicht so günstig. Ne? Ich war auch in einem Multiplex-Kino, aber in meinem Lieblings-Multiplex-Kino hier. Und hab mich auch mit Popcorn eingedeckt und einem Getränk. Da bin ich schon insgesamt so bei 16, 17 € gewesen. Für das, was ich da rausgezogen habe, also ich hatte an dem Film jetzt nicht so viel Spaß, aber das Kinoerlebnis, sagen wir es mal so, ne? Ich kann das zu Hause auf meinem Fernseher nicht so haben. Auch auf einem großen Fernseher oder auf einem mittelgroßen Fernseher, wenn du nah davor sitzt, hast du nicht dieses Erlebnis. Vor allem lief der in Atmos und der Sound ballert halt schon derbe. Und das 3D war auch, ja, es war jetzt nicht außergewöhnlich, aber es war gut und die Sitze sind auch ziemlich bequem da.
Ich würde in dem Kontext schon sagen, das ist ein Film, wenn man sich den anschaut, sollte man sich den auf Leinwand, anschauen, weil ich glaube, da hat das schon leicht mehr Wert.
Ja, Martin Kolasser hat ja quasi gesagt von wegen, ja, Leute wie wir, die gehen die ganze Zeit nur in Pressevorstellungen, ne? Wissen wir überhaupt noch, wie das normale Erlebnis ist? Ich habe ja Alita Battle Angel ganz regulär im Kino gesehen und musste dafür bezahlen. Und er kommt da mit so einem Vorwurf, ja, dass wir hauptsächlich Filme auf Festivals gucken würden und in Pressevorstellungen. Und ich muss aber gestehen, er hat vollkommen recht. Ich habe hier eine Liste. Ich war in diesem Jahr schon über 20 Mal im Kino. Und davon habe ich 7 Filme regulär im Kino gesehen. Und der Rest waren Pressevorstellungen und Filmfestivals.
Ja,
Aber ich weiß
okay.
es halt noch, ne? Ich gehe mit meiner Freundin ja auch. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel mit meiner Freundin nochmal Shape of Water im Kino gesehen und You Were Never Really Here. Das sind ja 2 Filme, die auch auf den Fantasy Filmfest Nights und White Nights liefen. Und da habe ich die nochmal regulär geguckt. Aber da wusste ich ja schon, ne, dass sich das lohnt,
Ja.
dann auch nochmal zu schauen. Ja, am Samstag gab es etwas, und zwar das Bujo Omega Festival. Das Bujo Omega, oder genannt das Bujo, ist der geheimnisvolle Filmclub. Und in Gelsenkirchen in einem Kino findet das immer statt. Die hatten am vergangenen Samstag 20-jährigen Geburtstag. Und unser gemeinsamer Kollege Marco Erdmann, schöne Grüße, hat mich endlich mal dazu bekommen, dahin zu gehen. Weil immer, wenn das ist, kann
Kommt
ich
immer was
nicht.
dazwischen.
Es ist einmal im Monat und es ist immer irgendwie, spiele ich ein Konzert, ich gehe auf ein Konzert, es ist irgendwie ein anderer Termin, ich bin nicht da, wir machen Filmfressen oder sonst irgendwas. Oder es ist mir einfach auch zu früh, samstags mittags dahin zu fahren. Jetzt war das so, dass an dem Samstag 7 Filme liefen und das funktioniert so, die Clubstatuten, ich bin übrigens auch im Club aufgenommen endlich, und die besagen, dass man die Filmtitel nicht nennen darf. Ansonsten blüht eine exorbitant schlimme
Köpfung.
Strafe.
Chapeau.
Und ich möchte mal sagen, das ist, also da werden Filme gezeigt, die sehr abseitig sind. Das ist sehr abseitiges Kino. Sehr viel Trash. Und ich meine jetzt nicht, da gibt es ja Leute, die sagen, Sharknado ist Trash. Das meine ich nicht. Die Leute, die glauben, dass Sharknado Trash ist, die würden solche Filme, die da laufen, nicht 10 Minuten aushalten. Das Geile ist, es wird auf 35 mm gezeigt. Also richtig noch Film. Ne? Du siehst das Filmkorn und teilweise sind die Kopien auch schon echt in Mitleidenschaft gezogen. Und der erste Film geht um eine, soll man sagen, eine Betreiberin eines Nachtclubs. So hieß das zumindest früher. In den 60er Jahren. Und die hat so einen Film gedreht in Freiburg und das wurde auch irgendwie von der Stadt so ein bisschen gesponsert, das merkt man. Und dann geht es darum, um eine Romanze mit einem verheirateten Typ. Und es ist eine ganz schlimme Romanze-Schmonzette und ganz schlecht gespielt, richtig widerlich. Die Musik, es ist alles irgendwie daneben und es ist einfach fantastisch, sowas im Kino zu sehen. Also es ist wirklich ganz großes Kino. Ich reiß die Filme nur mal kurz ab. Wie gesagt, ich darf die Titel nicht sagen und
Ja.
beschreibe die nur mal kurz, damit wir jetzt nicht zu lange drüber labern. Reise ich mal ab. Danach kam ein John Waters-Film, dessen Titel ein Material beschreibt. Der ein oder andere kann es sich jetzt schon denken.
Wahrscheinlich.
Und es spielt auch wieder Divine mit. Und das war auch echt ein
Herrlich.
richtiger Schlag in die Magengrube. Es war herrlich. Es war absolut fantastisch. Und das Schöne auch noch in deutscher Synchronisation.
Geil.
Die war auch so herrlich daneben. Danach kam ein Film mit vielen Robotern. Also so Plastikroboter, die sich gegenseitig auf die Omme geben. Eine Koproduktion aus Taiwan, Hongkong und Japan. Mit einer unglaublichen deutschen Synchro auch. Und einer sehr billigen Ästhetik. Sowas im Kino zu sehen, ist wirklich nahezu unbezahlbar.
Waren die jetzt alle in Synchro?
Ja, aber es gab ja auch ein paar deutsche Filme.
Ja, gut.
Also der erste war ein deutscher Film, dann
Ja.
der Film, den ich jetzt präsentiere, ist auch ein deutscher Film von 1960 in Schwarz-Weiß. Geht darum, dass eine Gruppe von ja, Models, na, Tänzerinnen auf einer Insel strandet mit ihrem Manager und da ist dann eine Spinne, eine große Spinne, die halt Leute tötet und die beißt halt den Manager und der verwandelt sich halt in eine Spinne und macht dann Jagd auf die Mädchen. Und dann kommen noch andere Leute, so amerikanische Seemänner und die vergnügen sich dann halt mit den Mädchen. Ist halt so ein bisschen so auf Erotik, ein bisschen auf, ja, ist jetzt nicht so richtig explizit Sexfilm, aber halt so eine Mischung aus irgendwie, wir machen so ein bisschen auf Horror, sehr trashig und halt auf Mädchen laufen nackt bekleidet durch die Gegend. Also junge Damen.
Ja, sowas sieht man natürlich gern auf der Leinwand.
Ja, das war auch wirklich absolut grandios. Genauso wie der nächste Film. Ein Soldat im Vietnamkrieg beobachtet eine Vergewaltigung, die ihn hart traumatisiert. Also wird eine junge Dame von zwei Vietcongs vergewaltigt und danach in die Luft gesprengt. Und er
Boah.
kommt dann zurück in die Heimat, in die USA und ist halt voll besessen davon und das turnt ihn auch irgendwie an und deswegen begibt er sich halt auch auf die Jagd nach Pärchen, nach verliebten Leuten und will die in die Luft sprengen. Es ist
Klingt
genauso geil.
fantastisch.
Es ist genauso geil, wie es klingt. Es ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Vor allem, der Typ overactet halt die ganze Zeit extrem. Und allein wie er seinen Dynamit einkauft im Waffenladen, ist auch schon herrlich. Weil der Typ an der Theke so, ach hallo, was darf's denn sein? Das ist so wie an der Fleischtheke. Es war einfach wunderbar. Danach kam ein Film, den beschreibe ich einfach mal als Untote im Einkaufszentrum. Ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, welcher Film das war. 35 mm Kopie. Wunderbar. Natürlich, hier, Fans, Kenner schmunzeln, Fans wissen Bescheid. Und als letzter Film, den habe ich aber nicht mehr gesehen, lief ein Film, bei dem eine Frau mit großen Brüsten, ich glaube, Leute damit verprügelt, wenn ich die Beschreibung richtig im Kopf noch habe. Es
Sinnvoller
war ein,
Ansatz.
genau, es war ein super Festival und das wirklich mit Gleichgesinnten zu gucken, die sich wirklich für sowas begeistern können, ist natürlich Wahnsinn, ne? Wenn alle an den Stellen lachen und auch es gibt Szenenapplaus ohne Ende, coole Leute da, also wirklich nur Freaks. Habe ich ja schon in unserer Insta-Story geschrieben. Und das hat richtig Spaß gemacht.
Ja,
Das muss auch ganz krass gewesen sein.
geil, ich beneide euch.
Zu Recht, zu Recht. Dann habe ich heute noch was gesehen. Ich war heute noch in der Pressevorstellung. Und wenn der Podcast rauskommt am Donnerstag, dann läuft dieser Film auch an. Es geht um die Buchverfilmung Der goldene Handschuh. Das Buch hat geschrieben Heinz Strunk, ist dem einen oder anderen bekannt, hat unter anderem auch Fleisch ist mein Gemüse geschrieben. Und jetzt hat sich Fatih Akin, oder heißt er Fatih Akin? Ich weiß es nicht. Weißt du,
Fatih.
wie der ausgesprochen wird?
Ich würde Fatih sagen.
Der hat sich jetzt diesem Buch angenommen und das Buch basiert ja auf wahren Begebenheiten. Es geht
Korrekt.
um den Triebtäter, muss man ja so sagen. Es ist nicht
Ja.
einfach nur ein Serienkiller, also Triebtäter. Fritz Honka, genannt Fiete oder Fide. Fide, wie die Hamburger sagen, weil der Film spielt in Hamburg, in St. Pauli, nicht? Und das Buch hat damals, ja damals, so lange ist es jetzt auch, glaube ich, auch noch nicht her, dass es geschrieben hat, ein paar Jahre, Wellen geschlagen. Es ist halt wirklich sehr krass, fies, unangenehm. Hast du das Buch gelesen?
Ich habe drei Viertel, glaube ich, gelesen.
Ah ja, und wie findest
Interessant. Ich
du
muss
es?
gestehen,
Interessant.
ich habe teilweise echt Schwierigkeiten gehabt.
Mit dem Lesen.
Ja, mit
Oder
dem Lesen
was?
sowieso. Das habe ich mir erst vor kurzem selbst beigebracht. Nee, mit Überblick zu behalten, bei welcher Figur wir gerade sind.
Ach so, ob bei Dawncard Max oder bei Fide oder
Genau,
was?
genau.
Ach so.
Der ist da so ein bisschen sprunghaft.
Ja, das ist auch so, dass manche Figuren halt irgendwann verschwinden. Naja, du könntest ja auch mal The Hellbound Heart von Clive Barker zu Ende lesen und mir das nach 5 Jahren mal wiedergeben.
5 Jahre sind schon.
Bestimmt mindestens.
Ja. Er steht auf der
Naja,
Liste.
auf jeden Fall war ich heute in der Pressevorstellung. Das ist ja mal wieder was ganz anderes. Ne? Ein reguläres Kinoerlebnis. Ich sag mal, ne, man kann sich über die Preise ärgern oder auch nicht. Ich finde sie zum Beispiel teilweise in Programmkinos sehr angemessen. da zahlt man eigentlich nicht so viel.
Ja.
Ich glaube, da zahlt man sogar für einen Schokoriegel weniger als im Kiosk.
Okay.
Und Getränke sind auch nicht wesentlich teurer. Naja, bei einer Pressevorstellung läuft das alles ein bisschen anders für die Leute, die es nicht wissen. Man kommt halt dahin, trägt sich eine Liste ein, für welche Redaktion man schreibt, Name und so weiter. In manchen Fällen muss man noch das Handy abgeben, wird dann noch so wie am Flughafen mit so einem Metalldetektor betatscht. Bekommt noch ein Freigetränk, also kannst du dir Kaffee aufs Haus holen oder sonstige Getränke, was auch immer. Und dann geht's in den Saal. Und Pressevorstellungen sind meistens sehr ruhig. Auch Komödien, bei Komödien wird sehr selten gelacht. Bei Marvel-Filmen so hier und da mal. Mhm. Und ja, ist auch so beim Festivalpublikum, was wir auch schon bei einem Fantasy-Filmfest und so erlebt haben, wenn da so ein Splatter-Film läuft und 300 Freaks sind da, die applaudieren halt, wenn ein Kopf explodiert.
Mhm.
An der Pressevorstellung passiert halt gar nichts.
Okay.
Also heute bei der Goldene Handschuh muss ich sagen, natürlich, da haben schon ein paar Leute mal I und Bäh gemacht, weil der Film ist einfach dreckig, widerlich, fies, gemein und nahezu unerträglich.
Und explizit? Also in der Darstellung?
Relativ.
Okay.
Relativ. Aber er ist halt sehr unangenehm.
Ja.
Und ich meine das alles sehr positiv.
Natürlich.
Es ist halt ein Genrefilm. Also die meisten meiner Mitstreiter, sage ich mal, und der Kollegen fanden ihn nicht gut. Die haben gesagt, 2 Stunden Zeit gestohlen und so. Da sind aber auch viele sehr kritische Kollegen oder überkritische Kollegen dabei. Und einige, die damit gar nichts anfangen können. Ich bin froh, dass es endlich mal wieder so ein Genre-Kino gibt. Und es gibt es in Deutschland. Viele Leute kritisieren das und bemängeln, dass es das nicht geben würde. Ich sag nur, letztes Jahr, wir hatten Schneeflöckchen, wir hatten Abgeschnitten, wir hatten Nur Gott kann mich richten. Und jetzt ist halt hier der Goldene Handschuh, den ich fast schon als die deutsche Variante von X-Drummer bezeichnen würde.
Ja.
Ohne jetzt die surrealen Elemente. Er ist halt, das hat ja auch Heinz Strunk in seinem Buch gemacht, er ist nicht mit dem Zeigefinger, er stellt nur dar. Er sagt nur, was passiert. Lässt das komplett unkommentiert. Und so ist es auch im Film. Und das ist halt sehr hart, wie der halt mit Frauen, mit Menschen umgeht. Im Film kann man natürlich seine Gedanken nicht unbedingt so sehen, also mitbekommen. Deswegen sagt er viele Sachen, die im Buch nur Gedanken sind.
Ja.
Die spricht er einfach aus. Das ist eigentlich ganz clever gelöst. Die Optik ist Wahnsinn, weil genauso wie ich mir die Bude vorgestellt habe, so hat das Fatih Akin auch umgesetzt. Kameraarbeit ist großartig. Ja, Handwerk, ne? Deutschen wollen ja immer Handwerk wissen. Ja. Also Schauspieler sind super. Da haben sie auch den aufs richtige Pferd gesetzt und halt keine so bekannten Schauspieler genommen. Außer in den Nebenrollen kennt man hier und da mal Leute irgendwie aus Stromberg oder so. Und Heinz Strunk ist auch mal kurz drin. Und man einige Leute, Figuren und so weiter, die in dem Buch etwas ausführlicher vorgestellt werden, die sieht man hier im Hintergrund oder hört, was die sagen. Und das ist sehr witzig, weil Kenner schmunzeln natürlich an der Stelle. Das war halt so schön für Insider. Insgesamt ist das halt absolut zu empfehlen. Also wer abseitiges Kino mag, der sollte sich halt diesen Film angucken. Also natürlich auch das Buch lesen, das empfehle ich sowieso. Oder halt noch besser das Hörbuch hören. Das ist nämlich von Heinz Strunk gesprochen.
Ah, okay. Stark. Also ich glaube, ich habe den Film ja noch nicht sehen können, aber ich glaube tatsächlich, dass das größte Verkaufsargument neben dem Buch selbst Jonas Dassler ist. Weil Jonas Dassler ein fantastischer Schauspieler ist. Ich habe den in
Werk ohne Autor?
Nee, nicht in dem, sondern in Das schweigende Klassenzimmer gesehen.
Stimmt, der spielt auch mit, ja.
Genau, und der war mit Abstand der Einnehmendste. Also großartig, was der da abgeliefert hat. Also das
ja,
hat
er spielt,
richtig gut gefallen.
Er spielt hier die Hauptrolle.
Ja.
Er spielt den Fiete.
Mhm.
Halt mit sehr viel Prosthetics im Gesicht. Den haben sie richtig schön hässlich hergerichtet. Also der Fritz Honka war auch sehr unförmig und wirklich hässlich. Darauf wird auch immer wieder hingewiesen, dass er halt sehr hässlich ist. Und er ist halt ekelhaft. Er ist ungewaschen. Und der hat halt in der Wohnung, also er hat halt die Leichenteile, die er dann irgendwo in so einem Kabuff versteckt. Und deswegen stinkt es im ganzen Haus. Er beschuldigt aber die Griechen, die unten mit Knoblauch kochen würden. Also wir befinden uns übrigens in den 70ern. Das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Mhm. Hamburg der 70er Jahre. Ja. Und diese Epoche haben sie auch sehr gut eingefangen. Überhaupt das ganze Milieu. die Kneipe, wie gesagt, mit Dornkart Max und mit Soldaten Norbert und diese ganzen freakigen Figuren. Jeder, der halt solche Kaschemmen kennt, der weiß, dass es solche Leute wirklich gibt. Und da ist wirklich so der ganze Abschaum. Die Schimmligen, wie es im Buch heißt, die hängen da halt ab. Und das ist wirklich so mit Liebe zum Detail oder vielleicht sogar mit Hass zum Detail dargestellt. Es ist echt ekelhaft. Der Film ist ekelhaft und widerlich. Und deswegen ist er so gut. Und deswegen stören sich viele Leute dran. Wahrscheinlich hat er deshalb auch so viel negative Kritik auf der Berlinale bekommen. Ja, wahrscheinlich von Mainstream-Guckern. Also ganz ehrlich, das ist für Mainstream-Gucker ist das gar nichts. Mhm. Und alle anderen, die Genre mögen und die vor allem das weirde Kino mögen, schaut ihn euch an.
Ja, aber Fatih Akin ist ja selbst auch schon ein relativ, ja, nicht unbedingt polarisierender Regisseur, aber der hat ja schon einige Filme gemacht, wo sich das Publikum ja doch schon irgendwo gespalten hat.
Ja, es ist tatsächlich so, ne, dass ich hauptsächlich die Filme nicht regulär, also ich muss zwar schon häufiger dafür bezahlen, aber nicht regulär mit normalem Publikum sehe. Da kann ich halt verstehen, dass es einige Leute nervt, oder wie findest du, Peter?
Ja, also ich... sorry. Also ich selbst bin ja auch grundsätzlich in dem Vorteil, bis auf die Fantasy-Filmfest-Filme eigentlich alles sehr günstig gucken zu können. Das motiviert natürlich auch ins Kino zu gehen, obwohl man ja mittlerweile in jedem Haushalt im Prinzip schon ein eigenes Heimkino vorfindet oder zumindest vorfinden kann, weil wir uns da ja technisch immer weiterentwickeln, wenn ich jetzt schon sehe, dass die große 4K-Fernseher schon so erschwinglich sind, ist halt auch der Weg zu einem sehr guten Projektor, Beamer für die eigenen vier Wände halt sehr kurz, sag ich mal. Da kann man sich ja immer je nach Raumgröße kann man da ja auch schon sehr große Diagonalen, was das Bild angeht, aufbauen. Und was die Akustik angeht, ist man mit kleinen Wohnzimmern jetzt ja auch nicht so groß von Nachteil. Da holt sozusagen im technischen Bereich auf jeden Fall das Heimkino deutlich auf. Und es ist halt auch günstiger.
Aber ab wann ist es günstiger? So ein richtig guter Beamer. Also mit so einer, du reichst ja nicht den technischen Stand eines Kinos. Atmos Sound.
Das ist richtig.
Und digitale Projektion schon, auch 4K, aber das kostet auch dementsprechend. Und eine richtige, vernünftige Leinwand, also wenn du es nicht einfach nur in die Wand schmeißen willst, das kostet schon sehr, sehr viel. Und die Filme kosten natürlich auch. Und das ist ja nicht so, dass wenn du dir eine Blu-ray kaufst, dass sie umsonst ist. Ja, zahlst du den Film auch.
Die Filme kaufen wir ja so oder so.
Ja, wir jetzt sowieso, klar.
Gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass es vielleicht viel günstiger ist. Es ist aber auf jeden Fall bequemer. Man hat die Möglichkeit, jederzeit auf Toilette zu gehen und solche Geschichten. Man kann sich selbst verpflegen. Weil ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein großer Popcorn-Fan. Wenn, dann kommt halt die Nachos mit seinen Soßen ins Spiel. Aber das, was das Kino wirklich ja an sich ausmacht, ist ja das gemeinschaftliche Gucken mit Menschen, die du nicht kennst. Mit denen man dann aber nach dem Kino meistens jetzt nicht unbedingt ins Gespräch kommt. Aber interessant ist es, finde ich, also ich finde es immer ein besonderes Kinoerlebnis, wenn wir halt auf diesen Filmfestivals sind, weil da halt so viele gleichgesinnte Leute immer wieder abhängen. Und da findet man immer Leute, mit denen man mal ein Gespräch über das gerade Gesehene anfangen kann. Und das sind halt auch Leute, die das Kino an sich, beziehungsweise den Film an sich, halt auch wirklich hochschätzen.
Aber das bietet sich ja bei einem Filmfest auch an. Du, wenn du da fünf Filme hintereinander guckst, dass du in den Pausen dich einfach mal mit so Kollegen, auch die du nicht kennst, einfach mal austauschst. Ne, dass man einfach mal fragt, so, und, wie fandst du? Oder, boah, was war das für ein Scheiß? Und sagt einer, nee, war doch großartig. Und dann kommt man so in die Diskussion.
Ja, aber das Entscheidende ist ja, dass du da die Gleichgesinnten hast. Das sind halt Kinoliebhaber, das sind Filmliebhaber, das sind Leute, die sich gerne damit auseinandersetzen. Und ich glaube, so, dass das Mainstream-Publikum, wenn ich das häufig sehe, zum Beispiel in Halloween von 2018, dem fantastischen, der fantastischen Fortsetzung.
Der größten Enttäuschung des vergangenen Jahres.
Genau. Wie viele Leute da mit ihren Handys rumspielen und sich gar nicht wirklich auf den Film einlassen. Gut, das hätte jetzt nicht viel gebracht bei dem Film, aber du hast zwar weniger Ablenkungen als zu Hause, weil ich muss gestehen, einige Filme, die gucke ich auch so manchmal so ein bisschen nebenbei. Dann wird so ein bisschen am Handy gespielt, dann wird gechattet, dann wird.
Das Second Screening ist ganz groß.
Genau. Aber das hast du halt im Kino auch. Und das ist halt das, was mich dann halt als Zuschauer auch stört, wenn andere das machen.
Aber da kannst du dir ja auch darauf hinweisen, ne?
Naja, nicht, wenn die 5 Reihen vor mir sitzen.
Ja, okay, dann wird's nervig.
Und
Das stimmt schon.
das helle Display sieht man ja trotzdem noch.
Ich habe tatsächlich in den letzten Vorstellungen, die ich regulär bezahlen musste, wo ich mal ganz normal Samstagabends im Kino war, immer Glück gehabt. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass wenn ich alleine oder mit meiner Freundin gehe, ich hauptsächlich OV gucke. In den OV-Vorstellungen sind wirklich Filmfans. The Mule zum Beispiel. The Mule haben wir samstags abends gesehen. Da waren halt Leute drin, die Bock drauf hatten und nicht irgendwelche Leute, die mit dem Handy rumspielen oder blöd durch die Gegend rufen. Was natürlich auch lustig sein kann. Ich kann mich erinnern an die American Pie-Filme, die ich im Kino gesehen habe. Das war natürlich eine Party, wenn da halt 300, 400 Leute rumgrölen vor Lachen. Und damals fand ich das natürlich auch noch lustig, weil ich im entsprechenden Alter war und den Humor da noch abgefeiert habe. Und dann kommt noch dazu, dass wenn ich gesagt habe, ich gehe auch regulär ins Kino, dass es häufig Programmkinos sind. Die verkaufen gar kein Popcorn. Das gibt's da nicht. Weil es gibt auch das Popcorn-Publikum nicht. Und da laufen auch keine Popcorn-Filme. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist da wieder auch ein ganz anderes Publikum. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir hier ins Odeon gehen, ne, in Köln, da sind wir die Jüngsten. Also ich find das gar nicht schlimm. Deswegen hast du dieses gemeinschaftliche Erlebnis, das ist schon cool, wenn du halt Gleichgesinnte hast. Ne? Wenn du halt so nervige Spacken drin hast, einfach, dann ist es natürlich scheiße, klar. Ich
Ja,
hatte,
das ist.
letztes Jahr war A Quiet Place, sorry, ganz kurz noch, A Quiet Place, da war ein Mädel drin mit einer Popcorn-Tüte.
Frechheit.
Das ist natürlich komplett konträr. Sie hat es aber auch gerafft, dass das eine ganz dumme Idee war und hat dann auch wirklich fast aufgehört zu essen und hat dann nur noch ganz behutsam an ganz wenigen Punkten im Film tatsächlich nochmal so ein Popcorn gegessen. Sie hat es zumindest gecheckt, ja, aber da im Vorhinein, ich meine, da ich weiß auch ungefähr, worauf ich mich einlasse, da kaufe ich doch kein Popcorn bei so einem Film, ne? Das ist doch
Ja, vor
Quatsch.
allem der Titel verrät das ja schon, dass man sich da vielleicht ruhig verhalten sollte.
Ja.
Nee, das hatte ich tatsächlich bei Don't Breathe. War halt nachmittags, das Kino war relativ leer und da war ich sehr erstaunt, weil das ja auch ein sehr ruhiger Film ist, beziehungsweise weil es da ja auch viel um Akustik geht. Und ich war sehr erstaunt, wie ruhig es in diesem Kino war.
Ja, das
Irgendwie
ist
hat
aber auch
das.
die Wirkung des Films, ne?
Ja, okay, ja. Ja, natürlich. Was ich sonst immer erfahre, ist, wenn es um ernsthafte Filme geht. Also Green Book beispielsweise, das Publikum war toll. Die haben einen in Ruhe gelassen. Also die haben sich super verhalten. Es hat keiner gestört, aber da waren halt auch keine kleinen nervigen Teenager drin. Da war halt
Ja.
vernünftiges Publikum, sag ich mal, die sich halt wirklich auf den Film, auf die Geschichte, auf die Figuren, was auch immer, eingelassen haben. Und so ein bisschen respektiert haben, dass das ein Film ist.
Auf den man sich einlassen
Genau.
sollte. Und man sollte sich immer auf die Filme einlassen. Das ist ja das Problem. Vorhin hast du gesagt, zu Hause hat man zwar so, man kann mal auf Toilette gehen, man kann mal dies, das machen. Das ist zwar eine gewisse Freiheit, aber im Kino habe ich das Gefühl, man fokussiert sich mehr auf den Film. Man ist mehr im Geschehen drin.
Ja. Und der Mehrwert am Kino ist ja teilweise auch, dass wirklich, was die Größe der Leinwand angeht, ein paar Filme dann wirklich deutlich an Mehrwert gewinnen. Also zum Beispiel, das ist für mich und wird immer das beste Beispiel sein, Denis Villeneuve. Also ich, jeden Film, ich werde keinen Film nicht im Kino sehen.
Klar, du hast jetzt vorhin gesprochen, ne? Große Fernseher, große Leinwände und so, aber es gibt ja noch den anderen Trend, dieses ich gucke unterwegs. Ich habe ja Streaming-Dienste, die ich die ganze Zeit von überall anzapfen kann. Da gibt es Leute, die gucken sich dann halt Serien und Filme auf dem Laptop an und im schlimmsten Falle sogar nicht nur auf
Im
dem Tablet,
Vorlauf.
sondern sogar auf dem
Achso.
fucking Smartphone.
Ja. Aber es gibt auch diesen Trend, sich Sachen parallel anzuschauen, beziehungsweise auch in einer anderen Geschwindigkeit, also in einer
Ja.
schnelleren Geschwindigkeit, sodass man im Prinzip viel mehr abarbeiten kann, um bei allem irgendwie auf dem Laufenden zu sein, um bei allem irgendwie in irgendeiner Form mitreden zu können.
Wenn das nur noch in Abarbeiten endet, dann ist wirklich der Respekt vor der Kunst vor die Hunde gegangen. Und das
Ja,
ist ja das Traurigste, was
auf
es
jeden
geht. Es geht
Fall.
doch nicht darum, nur, dass ich dann am nächsten Tag irgendwie auf der Arbeit sagen kann oder im Studium so, ach ja, die Serie habe ich gesehen, aber hat dann irgendwie in der 1,5-fachen Geschwindigkeit. Und ja, das ist doch irgendwie albern. Und wie gesagt, mit dem Smartphone oder auf dem Tablet, dafür sind Filme nicht gemacht. Und da zitiere ich halt wirklich einen der Veranstalter von Bujo. Wir sind hier in einem Raum, in einem Kino, dafür sind Filme gemacht. Es ist einfach so. Und Kino wirkt. Das ist, glaube ich, auch irgend so ein Werbespruch von irgendeinem Kino oder ich weiß nicht was, aber es ist nun mal so. Es hat eine andere Wirkung. Und da braucht mir auch keiner kommen mit diesem, ja, Kino stirbt und hin und her. Ja, aber das sind Leute, die sehe ich auch nicht im Programm Kino. Ja, oder es gibt keine guten deutschen Filme. Ja, aber wenn ich in die deutschen Filme gehe, egal ob Multiplex oder Programmkino, ich sehe die Leute dann nicht da. Da sind sehr, sehr wenig Besucher.
Ja, das Kino erlebt tatsächlich leider einen Niedergang im Moment. Das muss man leider so sagen. Also 2018 war eines der schlechtesten Kinojahre überhaupt. Und das ist
In
sehr schade.
Deutschland oder
In Deutschland,
weltweit?
ja genau, nee, ja, in Deutschland. Also ich kann jetzt gerade nur für Deutschland sprechen.
Ja, aber das ist auch so eine Einstellung zu Kunst und Kultur, die in Deutschland wirklich merkwürdig ist. Hier ist auch so, ja, ich lade es mir lieber runter oder ich gucke lieber im Streaming-Dienst an und so weiter. Das ist in anderen Ländern anders. Ne? Es ist ja auch bei Filmen, das sage ich immer wieder, von wegen, die Deutschen wollen wissen, wie ist das Handwerk und so. Das ist wirklich eine Mentalitätsfrage. In Frankreich gehen die Leute im Durchschnitt 7-mal ins Kino. In Deutschland sind es, glaube ich, was war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? 1,7. In den USA ist die Zahl auch höher. Die verbinden mehr mit dem Erlebnis. Vielleicht wird es da auch mehr gefördert, das kann sein. Die Leute einfach, sie gehen nicht, sie machen nicht, sie nehmen das nicht in Kauf. Und dann sagen die mir, ich weiß nicht, gehen auf ein Konzert von irgendeinem großen Künstler für 50 €, kaufen das T-Shirt für 30 €, trinken dafür 20 € Bier und sagen dann, ey, sorry, aber Kinoticket für 10 € ist mir zu teuer.
Ja, stimmt auch wieder.
Ne, das ist dann auch merkwürdig. Im Programmkinos ist es ja auch günstiger. Oder auch gehst du halt zum Kinotag in ein Multiplex-Kino, kostet sich ja auch nicht 10 €. Ja, es gibt auch für Studenten gibt es ja auch Ermäßigungen. Das ist ja nicht so, als wenn es keine Angebote geben würde. Für Kinder ist es auch günstiger. Aber das kann man doch für Kunst halt mal ausgeben. Das ist doch nicht schlimm. Also kaufst du eine Jacke für 200-300 €. Aber nee, Ticket für 10 € ist mir, das geht nicht. Oder Getränk für 5 €. Ja, natürlich ist es viel. Aber dann, wir sollten vielleicht bewusster mit solchen Sachen umgehen.
Ich finde es auch immer sehr schwer, mir vorzustellen, wenn du hast ja eben die Zahl genannt, 1,7, dass jeder Deutsche nur so selten ins Kino geht. Und es muss ja, du hast eben gesagt, du hättest jetzt schon 20 gesehen. Das heißt, du wirst am Jahresende wirst du locker 100, 200 Filme gesehen haben im Kino.
Ja, wenn ich in dem Tempo weitermache, das wird ja wahrscheinlich auch
Ja,
nicht immer so
natürlich
sein.
nicht. Aber trotzdem, in 2 Monaten 20 Filme, da wirst du doch mit Sicherheit auf knapp 100 kommen. Da kommt ja noch das große Filmfest, die Nights.
Ja, aber die zählen, glaube ich, nicht als einzelne Kinobesuche, ne? Da weiß ich nicht, wie das gezählt wird. Von diesen, habe ich auch eben gesagt, von diesen 20 Mal oder über 20 Mal war ich halt 6 Mal nur regulär im Kino.
Okay.
Weil viele auch sagen, ja, nee, kein Bock, ne? Nach zu Hause, ach, ich kann die Filme ja zu Hause gucken, aber es ist halt was anderes. Und ich finde es auch Filmen nicht gegenüber nicht fair. Und ich schließe mich ja auch nicht aus davon. Ich habe ja auch Second Screen, das mache ich ja auch häufiger. Als wir letztens Velvet Buzzsaw besprochen haben. Ich habe beim ersten Mal, bin ich völlig abgedriftet und habe dann irgendwann, habe ich am Handy rumgespielt und mit Leuten geschrieben und ja, scheiße. So, und dann habe ich den Film halt, also die zweite Hälfte habe ich dann geguckt und dann habe ich den Film am nächsten oder übernächsten Tag habe ich dann nochmal die erste Stunde geschaut.
Ja, aber dann hast du tatsächlich ja sogar die bessere Hälfte bewusster gesehen.
Ja, in der Tat. Zum Glück. Ja, irgendwann wurde es interessant, deswegen habe ich dann das Handy auch mal habe ich das Handy auch mal da zur Seite gelegt. Das mache ich aber auch zu Hause manchmal. Das kann ich wirklich auch nur Leuten empfehlen. Packt das Handy zur Seite. Also wenn ihr nicht noch irgendwie gerade einen wichtigen Anruf oder sowas erwartet, Vorhänge zumachen, den Raum schön dunkel halten, den Fernseher an oder den Beamer an, worüber ihr auch guckt, und dann auf den Film einlassen. Handy kann man auch mal ausmachen. Ja? Man muss auch nicht auf Flugmodus machen, man kann das auch mal komplett ausschalten für 2 Stunden.
Sollte man auf jeden Fall, ist sehr empfehlenswert. Was aber, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem ist, Zumindest habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, da können ja die Zuhörer vielleicht auch mal das eine oder andere zu sagen. Ich glaube, die Erwartungen an das Kino beziehungsweise das Kinoerlebnis sind auch eventuell andere geworden. Als Multiplex-Betreiber haben wir unser, wie soll ich sagen, unsere Rahmenprogramme, die wir so anbieten, auch tatsächlich so ein bisschen runtergefahren. Was früher halt auch immer sehr gerne angekommen ist. Ich habe dann beispielsweise bei unseren Lady-Kino-Vorstellungen, wo wir halt auch, die wir auch immer noch führen, wo wir halt auch das Ganze mit einem Glas Sekt und so verbinden, mit einem Empfang vor dem Film und dann halt früher haben wir dann auch noch viele Verlosungen gemacht. Das ist auch immer sehr gut angekommen. Jetzt beim Wake-Up-Kino beispielsweise, da haben wir jetzt wieder komplett die Rolle des Entertainments sozusagen genommen. Wir hatten das vorher über Big FM wurde das geleitet, die da vor dem Film dann noch Karten verlost haben, ein bisschen was zum nächsten Film erzählt haben, etc. Das haben wir jetzt wieder komplett in unsere Hand genommen und haben dann eine kleine Quizrunde gemacht, um halt ein paar Tickets für das nächste Wake-Up. Das ist der Endgame Avengers. Und das war ganz interessant. Das habe ich meinen Kollegen machen lassen, weil der ja, wie gesagt, die nächsten Wake-Ups leitet. Ich habe ihm die Fragen vorher aufgeschrieben. Ich bin ja auch sehr filmaffin und ich habe halt grundsätzlich bei diesen Verlosungen immer filmspezifische Fragen gestellt. Zum einen, weil ich davon ausgehen muss oder darf, dass wenn jemand sich einen Film anschaut, der in irgendeiner Weise auch sich vielleicht davor über den Film informiert hat oder zumindest so Hintergründe kennt oder in dem Fall vielleicht auch zum Beispiel weiß, dass das ein Manga ist und wer den gezeichnet hat. Und das Lustige war, ich hatte ihn alleine die Verlosung machen lassen, weil ich unten halt auch ein bisschen was zu tun hatte. Und bin dann im Prinzip, als er gerade rauskam, bin ich zum Kino gekommen und musste feststellen, weil das Erste, was er sagte, war, die haben kaum eine Frage beantworten können. Und es waren keine schweren Fragen. Ja, okay, vielleicht bin ich manchmal zu anspruchsvoll, was die Fragen angeht, aber ja, also was ich im Prinzip damit sagen wollte, war, ich glaube, dass für viele das Kino nicht mehr das Erlebnis ist, was es vielleicht mal war. Wir hatten ja in Deutschland auch mal eine wirkliche Kinokultur. Die ist leider, ja, die hält sich nur aufrecht durch so durch Festivals, durch Filmclubs und vor allem durch tatsächlich, glaube ich, durch kleine Programmkinos, die immer
Ja,
beliebter werden.
ich kann auch ein krasses Gegenbeispiel nennen. Also die Traumathek in Köln. Du kennst sie ja natürlich für den einen oder anderen oder die eine oder andere Zuhörerin und Zuhörer, die es nicht kennen. Das ist so ein Laden hier in Köln, eine Videothek im Prinzip, die halt sehr, ja, nicht nur ausgefallene Filme, sehr viel Genre. Ne? Dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Truffaut und also so alles Mögliche aus der Filmgeschichte, aber eher kein Mainstream. Und wenn Mainstream, dann eher so harte Filme oder abgefahrene Filme, viel nach Regisseur gegliedert, nach verschiedenen Genres und so weiter und so fort. Da kann man auch Filme kaufen, das ist auch ein Café, man kann sich da hinsetzen, gemütlich, Platten kaufen, Bücher kaufen, alles Mögliche zum Thema Film. Und die haben auch ein, das nennt sich Studio Argento, einen Hinterraum und da gibt es auch Screenings. Und diese Traumathek hat schon seit Jahren Probleme, weil die Leute halt fehlen. Also es fehlt halt einfach an Geld, was reinkommt, weil es immer weniger Abos gibt, Leute immer weniger Sachen ausleihen. Und die halten sich tatsächlich über Wasser mit Screenings. Das ist das Einzige, was die momentan wirklich am Leben hält, indem die halt ausgefallene Filme zeigen. Demnächst zeigen die zum Beispiel Filme von Jean Rollin, ne, Sexualterror der entfesselten Vampire zum Beispiel, den habe ich auch mal bei YouTube vorgestellt. Wir haben da auch schon einen ganz obskuren Film von Tobe Hooper, war es, glaube ich, gesehen. Wie ist er nochmal? Eaten Alive?
Genau.
Das komische Krokodilfilm,
Richtig.
völlig schräg. Ich habe da November gesehen zum Beispiel. Solche Sachen zeigen die da. Und das ist interessant, dass die sich dadurch überhaupt über Wasser halten können, während generell der Trend ja komplett entgegengesetzt läuft.
Ja, aber das sind halt auch sehr exotische Filme und sehr exotische Menschen, die da, sag ich mal, zusammenfinden und
Auf jeden
die
Fall.
das halt auch zu schätzen wissen.
Ja, natürlich. Es gibt ja auch das Kinoerlebnis mit komischen Leuten, wo es halt lustig ist. Also, oder mit nervigen Leuten und es ist trotzdem witzig. Dann war ich mit Bandkollegen damals im Helge Schneider Film Jazz Club. Wir waren zu
Ja.
dritt und außer uns waren noch vier andere Leute in einem sehr kleinen Kinosaal. Und die saßen auch direkt hinter uns. Und es ist ein Film von Helge Schneider. Ich sag das nochmal, ich betone das extra nochmal. Die haben jede Szene kommentiert, aber halt erklärt, was daran witzig ist. Aber irgendwie war es auch witzig, wenn du dir irgendwie gedacht hast, so von wegen so, Alter, Leute, ihr erklärt hier gerade Helge Schneider. So, wir sind doch alle deswegen hier. Wir raffen schon, warum es witzig ist, ne? Naja, manche Leute.
Also das interessanteste Erlebnis in einem Kinofilm in den letzten Jahren war tatsächlich letztes Jahr bei Halloween. Den haben wir bei mir im Kino geschaut. Und das war sehr lustig, weil wir saßen relativ mittig im Kino und hatten hinter uns eine Gruppe von 6, 7 Mädels. Die waren schon vor dem Film relativ laut. Das stört ja jetzt auch nicht, ne? Wenn während Trailer Werbung gequatscht wird oder gekichert wird oder sonst was.
Genau, das muss ich auch nochmal sagen. Ne? Ich finde, im Vorfeld, bei Trailern und gerade bei Werbung ist scheißegal. Bei Werbung kann man sich auch noch relativ laut unterhalten, wenn man drauf steht. Finde ich auch gar nicht störend. Ne? Trailer, gut, die meisten kennen wir schon aus dem Internet, aber sobald der Film läuft, ist eigentlich Fresse halten angesagt.
Und das haben sie halt auf jeden Fall nicht geschafft, die Damen. Das wurde dann ein bisschen besser, aber das ist gar nicht das, worum es mir ging. Die waren sehr nervig, aber das ist halt, wie gesagt, an solche Leute gerätst du halt immer, besonders bei solchen Filmen. Aber das Lustige war halt, dass eine von den Damen sehr schreckhaft war. Und wir können uns ja noch daran erinnern, dass dieser Film sehr vorhersehbar war. Also im Prinzip wurde ja jeder Scare, wurde ja meilenweit vorher angekündigt.
Ich kann mich sogar erinnern, der Regisseur hat vorher immer noch extra eingeblendet, ne? Jumpscare in und dann zählt so ein Counter runter, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ne? Das war doch bei
Ja,
dem Film, ne? 3,
richtig.
2, 1 und dann kam das. Ja, genau.
Genau. Die Frau konnte anscheinend nicht lesen, weil die sich tatsächlich trotzdem immer wieder erschreckt hat. Und die hat sich richtig krass laut erschreckt.
Aber ich finde das cool.
Ja,
Ich,
genau,
weil.
das meine ich ja. Das Problem war nur, dass ihre Freundinnen das sehr lustig fanden und sie auch immer gebeten haben, so von, jetzt halte ich mal zurück, chill mal, bleib mal ruhig. Im Endeffekt haben uns die Freundinnen, die ihr dann schlecht zugeredet haben, sag ich mal, genervt.
Aber es hat jetzt nicht das Kinoerlebnis getrübt. Also das hat den Film nicht schlechter gemacht. Du fandst den auch so einfach nicht gut, ne?
Richtig.
Ja, weil das ist nämlich auch so, es kann auch dazu führen, dass man einen Film anders wahrnimmt oder den halt nicht so gut findet. Ich erinnere dich jetzt an dein eigenes Beispiel, Hereditary.
Ja.
Da hast du ja gesagt, die Leute haben viel gelacht im Kino, an unpassenden Stellen. Und du meinst, so generell war die Stimmung gar nicht passend für den Film. Ich habe den ja alleine im dunklen Raum geguckt. Und war total gefesselt von dem Film und fand das also überhaupt nicht witzig. Ich fand den im Gegenteil sehr spannend und sehr bedrückend auch. Da hat dir vielleicht das Publikum auch den Film ein bisschen kaputt gemacht.
Sehr gut möglich.
Um mal ein Resümee zu ziehen. Ich plädiere immer noch dafür, ins Kino zu gehen. Vielleicht nicht unbedingt in jeden Film. Man hat manchmal ein paar Idioten dabei, aber ich finde, das kann man in Kauf nehmen. Wenn man nicht so viel Geld hat oder nicht gewillt ist, regelmäßig 10 bis 20 € pro Person für einen Besuch auszugeben, dann geht man vielleicht einmal im Monat oder so, aber dann bewusst. Und dann sucht man sich bewusst vielleicht einen Film raus und kauft bewusst an der Concession-Theke ein. Das wäre jetzt so meine Empfehlung. Generell ist es immer ein Erlebnis, es ist immer eine ganz andere Wirkung, auch wenn man zu Hause einen riesen Fernseher hat. Wie gesagt, diese Faktoren Ablenkung und so weiter, die spielen da eine Rolle. Sich einfach mal komplett auf den Film einlassen oder halt mit einem Saal mitlachen, mit einem Saal weinen, ist ja auch so eine Sache, ja, oder sich bedrückt fühlen, ist noch mal eine ganz andere Stimmung, ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist, alleine auch mal ins Kino zu gehen. Das mache ich ja relativ häufig, weil keiner mit mir ins Kino gehen will. Wenn Peter nicht aus Bonn kommt ins Kino und meine Freundin arbeiten muss. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich gehe tatsächlich auch mal gerne ins Kino alleine, weil das auch mal schön ist. Für mich immer noch ein Erlebnis. Und auch wenn es mal ein Scheißerlebnis ist, hat man vielleicht eine witzige Geschichte, die man erzählen kann Und die paar Idioten, die man manchmal trifft im Kino, ja, kann man mal mitnehmen. Peter, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir sieht es tatsächlich so aus, ich gehe primär ans Kino, weil ich teilweise einfach geil darauf bin, Filme zu schauen. Und das ist die erste Möglichkeit, in der Regel einen Film zu schauen zu können. Schluss, fertig.
Alles klar.
Nee, ansonsten natürlich bestimmte Filme. Besonders was Horrorfilme angeht, gucke ich mir dann sehr gerne im Kino an und vor allem halt auch Filme von den Lieblingsregisseuren.
Das ist ja Pflichtprogramm quasi.
Genau. Ich bin der Meinung, dass die Kinokultur in Deutschland nicht untergehen sollte, weil das ist ja auch sowas wie, das ist ja ein soziales Treffen, das sorgt dafür, dass wir die künstlerische Kultur auch fördern, weil ohne Kino wäre der Film auch nicht so groß, wie er heute ist. Und deshalb kann man auch mal über seinen Schatten springen und 10, 20 € von mir aus auch gern nur einmal im Monat, dann würde jeder Deutsche im Jahr 12 Filme schauen. Dann wären wir schon direkt vor den Franzosen. Und die Deutschen sind immer so ambitioniert, in allem gewinnen zu wollen. Und dann können
Vor
sie noch
allem vor
nicht
den
mal.
Franzosen zu sein.
Genau. Und dann können sie noch nicht mal. Was hast du gesagt? 7, ne?
Es ist eine Zahl, die habe ich mal irgendwie
Ja.
irgendwann mal aufgeschnappt aus irgendeiner Statistik. Ne?
Genau. Einmal verdammt nochmal im Monat ins Kino gehen, das kann doch wohl nicht zu viel verlangt sein von einem Deutschen.
Ja, auf der anderen Seite, wir wollen natürlich auch Leute nicht zwingen, ne? Aber wir sind ja auch
Natürlich
nur
nicht.
filmaffine Leute, die uns hier zuhören, vor allem cinephile Leute, die hier zuhören. Und das war die dritte Folge von unserem Podcast Cinephil. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß bereitet, mit dir zu sprechen, Peter.
Ebenso, Manu.
Danke. Und am Ende stellen wir die Frage an unser Publikum, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie sieht's bei euch aus? Geht ihr noch ins Kino? Geht ihr häufig ins Kino? Guckt ihr nur auf Filmfestivals die Filme? Geht ihr regulär ins Kino? Oder reichen euch auch die Pressevorstellungen, falls ihr irgendwie für irgendwelche Medien schreibt? Oder sagt ihr, nee, Kino gefällt mir gar nicht, ich bin soziophob oder sowas, keine Ahnung, gibt's ja auch. Schreibt das mal in die Kommentare, das würde uns mal interessieren. In dem Sinne freue ich mich auf den nächsten Podcast. Ich verabschiede mich, euer Manu. Tschö.
Und auch ich verabschiede mich natürlich und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn Manu und Peter über Filme und Themen, die ihr auch gerne vorschlagen könnt, sprechen.